Lass uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, danke, dass wir zurückschauen dürfen, aber auch nach vorne, dass du Vergangenheit heilst, damit wir in der Gegenwart leben können und fit werden für deine Zukunft. Schenk, dass wir das auch jetzt erfahren dürfen im Hören auf dein Wort. Amen. Es hat mal einer gesagt, dass das Buch Jesaja so ein kleiner Abriss der ganzen Heiligen Schrift ist. Jesaja hat 66 Kapitel. Die Heilige Schrift hat 66 Bücher. Und das kann man tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, dass das Ende vom Propheten Jesaja auch das Ende der Heiligen Schrift ist. Also dass Themen, die am Ende vom Propheten Jesaja beschrieben werden, nochmal in einer ziemlich starken, intensiven Weise am Ende der Heiligen Schrift behandelt werden. Das ist auch heute zu sehen an dem Bibelabschnitt, vorletztes Kapitel des Propheten Jesaja und Offenbarung. Auch da nochmal eine der letzten Kapitel, wo das dann noch ein bisschen weiter ausgeführt wird. Dazwischen liegen rundgerechnet 700 Jahre zwischen Jesaja und der Offenbarung. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich, immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem, mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn. Und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Ich habe, liebe Gemeinde, mal so eine Gipsbüste mitgebracht, die ist ziemlich schwer. Da ist so ein junger Mensch zu sehen, wenigstens so das Gesicht. Und vielleicht tauchen jetzt auch Fragen auf, wer könnte das sein und warum habe ich sowas mitgebracht? Also es ist weder der junge Goethe noch Einstein und auch nicht einer der ägyptischen Pharaonen. Es ist auch nicht aus dem ägyptischen Museum entwendet worden, diese Gipsbüste, sondern das ist ein Gesicht von unserem jüngsten Sohn. Vor ziemlich genau 15 Jahren, da war er 9 Jahre alt und in den Sommerferien ist bei ihm an den Lymphknoten ist da Krebs festgestellt worden. Und dann hat er halt so die ganz normale, in Anführungszeichen normal, was ist schon normal bei einer Krebstherapie, die ganz normale Krebstherapie erlebt, durchlitten, Zuerst die Chemo, das war dann in der Kinderkrebsklinik in Regensburg. Und als dann die Chemo zu Ende war, sollte dann die Bestrahlungstherapie beginnen. Und damit bei einer Bestrahlung ja nur die möglichst infizierten Zellen getötet werden und nicht auch noch die gesunden, wird diesen Menschen und bei Kindern natürlich noch stärker, weil die ja noch im Wachstumsprozess sind, wird bei den Kindern dann so ein Schutzanzug maßgeschneidert, wenn man das jetzt so sagen kann. Und damit dann die entsprechenden Techniker auch die Maße haben, die passen, ist so ein Gipsabdruck von seinem Gesicht, untere Hälfte, und dann dem oberen Teil, also dem Halsbereich, gefertigt worden. Und aufgrund dessen bekam er dann so einen Maßanzug. Und immer dann, wenn er dann in Regensburg sich unter diese doch sehr große, dröhnende Maschine legen musste, auf dieses Brett, wo dann die Dosis dann von diesem krebsvernichtenden Mittel dann auf ihn bestrahlt wurde, dann hat er halt diesen Schutzanzug anbekommen, damit halt möglichst wenig von den gesunden Zellen dabei auch noch kaputt geht. Also, es ist ein Gesicht von unserem Sohn. Die zweite Frage: Warum habe ich das mitgebracht? Weil dieses Bild, so wie es da ist, für mich so ein tiefes Symbol ist für die Bedeutung des heutigen Sonntags. Und zwar in zweifacher Weise. Wir schauen zurück. Und wenn wir zurückschauen, sehen wir immer wieder Leid. Das war in diesem Fall halt bei ihm. Also er hat ja diese Büste aufbewahrt, hätte sie auch wegschmeißen können. Die ist durch verschiedene Umzüge hindurchgerettet worden, auch beim Wasserschaden noch unbeschadet davongekommen. Und so steht sie jetzt immer noch in der Wohnung. Und das ist ja eine Form von Rückschau. Genau 15 Jahre ist das jetzt her. Aber diesem Matthias scheint diese Form von Vergangenheitsbewältigung, ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber von Vergangenheitserinnerung wichtig zu sein, sonst hätte er dieses Drum ja schon längst irgendwo in die Mülltonne geschmissen. Und das ist vielleicht auch wirklich wichtig, gerade wenn manches Bedrängende im Leben aufgetaucht ist, dass wir wirklich immer wieder uns auch Zeit lassen, um mal ein bisschen zurückzublicken. Und das kann teilweise sehr tief gehen. Ich habe gestern einen Besuch gemacht, da hat dann eine Person dann erzählt, dass vor 35 Jahren, das ist ja noch viel weiter zurück als die 15 Jahre von unserem Matthias, dass vor 35 Jahren eine Tochter bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall umgekommen ist. Und das scheint immer noch im Herzen dieser Eltern zu arbeiten, sonst hätten die mir das gestern nicht gesagt, ich habe da nicht danach gefragt. 35 Jahre her und in der Seele immer noch so, als ob es gestern oder heute gewesen wäre. Unsere Seele ist ein feines Gewebe mit einem ganz starken Erinnerungsvermögen. Und es ist gut, dass wir uns immer wieder, gerade auch in unserer schnelllebigen Zeit, Zeit lassen zur Erinnerung. Das war auch der Grund, weshalb wir dieses Totengedenken am Ende des Kirchenjahres eben gestern im Rahmen eines extra Gottesdienstes gemacht haben. Wir hätten es ja auch heute im Rahmen der normalen Sonntagsgottesdienste machen können, die Angehörigen zu unseren Sonntagsgottesdiensten einzuladen, da die Namen zu verlesen und die Kerzen anzuzünden. Das ist ja völlig in Ordnung, aber das hätte dann nicht so diesen Raum gehabt. Und wir wollten es ganz bewusst im Rahmen eines extra Gottesdienstes durchführen. Und dieser Gottesdienst hat gestern auch 1 Stunde 20 Minuten gedauert. Also es war die ganz normale Paul-Gerhard-Zeit, die wir gestern Abend auch erreicht haben. Aber weil es uns wichtig war, hier auch uns Zeit zu lassen. Und manche von denen, die zu solchen Gottesdiensten kommen, sind zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt in einer Paul-Gerhard-Kirche. Weil normalerweise die Trauergottesdienste ja nicht in unserer Kirche stattfinden, sondern auf dem Friedhof. Und wenn da katholische Angehörige da sind, dann kommen die zum ersten Mal hier in unsere Kirche. Und deswegen war und ist es uns wichtig, hier wirklich auch sich Zeit zu lassen. Zur Trauer, damit die Seele mitkommt und ein Stück weit aufatmen kann. Das ist so das eine, woran ich erinnert werde durch diese Gipsform. Leid gehört in der einen oder in der anderen Weise zum Leben dazu. Und es ist gut, sich dafür Zeit zu nehmen, nicht nur, wenn das Leid direkt auftritt, sondern auch in der Rückschau. Aber das Zweite ist mindestens genauso wichtig. Und deswegen bin ich froh, dass auch diese Gipsbüste ist ja nicht vollkommen, ist ja nicht vollständig. Es fehlt hier oben ja was. Und auch das war für mich eben so eine tiefe Symbolik. Wenn wir zurückschauen, machen wir was Wertvolles, aber es ist nicht vollständig. Es ist nicht das, was Gott in seiner Fülle, in seiner Gesamtheit vorgesehen hat. Da kommt quasi in Anführungszeichen noch ein Deckel drauf. Aber nicht um das zuzudeckeln, sondern um diesen Torso, dieses Halbfertige zu einem Ganzen zu gestalten. Und auch daran werden wir heute in diesem Gottesdienst erinnert. Indem er eben nicht nur Totensonntag heißt, sondern Ewigkeitssonntag. Ich weiß jetzt nicht, was ihr da so für Erinnerungen, für Gedanken habt, allein wenn ihr das Wort Ewigkeit hört. Das ist auch wieder ein spannendes Gespräch, vielleicht mal im Hauskreis oder bei einer anderen Gelegenheit. Was verbinde ich eigentlich mit diesem Wort Ewigkeit? Was löst das in mir aus? Welche Gebilde, welche Assoziationen, welche Gefühle, welche Gedanken, welche Perspektiven steigen da in mir hoch? Ich habe lange Zeit mit diesem Wort überhaupt nichts anfangen können, weil es im Sprachgebrauch meiner Herkunftsfamilie einfach nicht vorgekommen ist. Meine Eltern sind nie auf den Friedhof gegangen. Ich hatte nur mit dem Thema zu tun, als dann die Großeltern verstorben sind. Das war schon was. Oder einmal ist halt auch ein Mitschüler, damals als ich in der 4. Klasse war, ist ein Mitschüler verstorben. Und da sind wir natürlich hingegangen bei dieser Beisetzung. Aber es war einfach Abschied. Ist ja klar, aber es hatte nichts mit Zukunft zu tun. Diese Form des Abschieds, die ich zu Hause kennengelernt habe, war immer nur vergangenheitsbezogen. Niemals auf eine Vollendung ausgerichtet. Das kam bei mir einfach nicht vor, diese Perspektive. Deswegen habe ich mir dann schon schwer getan, auch als ich dann mit 18 zum Glauben an Jesus Christus kam und dadurch ja irgendwas auch mit Auferstehung von den Toten da in mein Leben hineingewandert ist, ist ja klar, wer an Christus glaubt, der hat ja irgendwas mit Ostern zu tun. Das kann man ja gar nicht vermeiden. Da kam dann die Auferstehung in irgendeiner Weise, aber ich konnte das zwar liturgisch zuordnen, Sonntag, Ostern, aber ich konnte es nicht mit meinem Leben zuordnen. Und das ist ja nochmal was anderes. Es gibt, denke ich, manche Menschen, auch heute noch, die können die Aussagen des christlichen Glaubens liturgisch zuordnen. Die können sie an bestimmten Feiertagen festmachen, aber sie können es nicht in ihrem persönlichen Leben verorten. Und dadurch bleiben dann diese christlichen Feiertage blutleer. Sie stehen zwar im Kalender, sie werden vielleicht noch begangen, auch in Form eines Gottesdienstbesuches, aber sie haben nichts mit dem persönlichen Leben zu tun. Und so ging es mir mit diesem Thema. Lange Zeit. Und da kommen wir nochmal zu dieser Büste zu sprechen. Mir hat es dann da wirklich vor 15 Jahren geholfen. Als dann unser Sohn diese Diagnose bekommen hat und ja keiner wusste, wie es ausgeht, ob er das überlebt oder nicht. Und wir uns dann in dieser Weise nun plötzlich existenziell, also mit unserem ganzen Leben, mit dieser Frage beschäftigen mussten. Und ich habe da auch gemerkt, dass das bei meiner Frau viel tiefer gegangen ist als bei mir. Ich habe halt, jetzt muss ich fast ein bisschen selbstironisch werden, als treuer Theologe, natürlich gesagt, ja, das gibt doch die Ewigkeit. Es ist doch alles nicht so schlimm, wenn er jetzt stirbt. Und meine Frau hat innerlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, wie kann der nur so reden? Das ist doch einer unserer Söhne. Also meine Frau hat natürlich noch gesagt, den habe ich ja 9 Monate im Bauch herumgetragen. Das ist ja klar, das war halt ihr Spezifikum, damit konnte ich ja nicht dienen. Aber das habe ich da einfach gemerkt, dass das für sie eine ganz andere Dimension noch hatte. Und bei mir ging es dann so rein, dass ich wirklich gesehen habe, da scheint es noch mehr zu geben, als das, was bisher in mein bescheidenes Theologenhirn hineingewandert ist. Dass das nämlich zuallererst gar nicht was mit einem Hirn zu tun hat, sondern hier innen, Seele, Existenz, Trost, auch wenn ich dem Tod ins Auge schauen muss. Und dass dieses Thema Ewigkeit ganz stark was mit dem Thema Beziehungen zu tun hat. Und deswegen hat sich meine Frau viel intensiver mit diesem Thema beschäftigt, weil sie eine viel intensivere innere Beziehung zu unserem Sohn hatte als ich. Ich hatte auch eine, aber die war mehr kopfgesteuert. Und ihre Beziehung ging von innen heraus. Und deswegen habe ich mich auch kopfgesteuert mit dem Thema Ewigkeit beschäftigt und sie von innen heraus. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, worauf das jetzt hinauskommt. Die Weise, wie ich Beziehungen mit Menschen lebe, wovon ich mich bestimmen lasse, in dieser Weise werde ich mich auch mit dem Thema Ewigkeit beschäftigen. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Weil ich an das Thema Ewigkeit nur über das Thema Beziehungen herankomme. Denn wir können uns das mit unserem Verstand nicht vorstellen, was Ewigkeit heißt. Das ist zu groß, das übersteigt unsere Dimension. Und deswegen ist der Zugangsweg das Thema Beziehungen. Und das, denke ich, ist hier bei Jesaja 65 wirklich so beschrieben auch. Das ist ja hier jetzt keine theoretische Abhandlung über Ewigkeit. Und was jetzt Ewigkeit ausmacht oder eine Veränderung unseres irdischen Daseins, das ist hier ja nur ganz schwach beschrieben. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das war's. Mehr steht da gar nicht. Da ist keine genauere Beschreibung. Die kommt dann bei Offenbarung 21 dann schon noch ein bisschen intensiver. Aber auch da nicht bis in das Detail gehend. Für die Bedeutung des Themas sind erstaunlich wenig Einzelheiten in der Heiligen Schrift genannt. In dem Sinn, wie wir das vielleicht manchmal hätten, ja, so ein bisschen theoretisch abstrakt, die Beschreibungen, so wie man Mathe lernt vielleicht, ja, die Gesetze verstehen und dann habe ich es verstanden, dann habe ich es im Kasten. Nein, ich hätte es dann eben nicht verstanden, weil die Ewigkeit eine andere Dimension ist und deswegen eine andere Zugangsweise braucht. Und hier schreibt Jesaja in dreifacher Weise über geheilte Beziehungen. Und Ewigkeit hat ganz viel mit einer geheilten Beziehung zu tun. Ich werde Ewigkeit nur dann erfahren, auch hier schon natürlich, das ist nicht einfach nur zukünftig. Ich kann ja auch hier schon Ewigkeit erfahren, aber ich werde Ewigkeit nur dann erfahren, wenn ich bereit bin, Beziehungen heilen zu lassen. Das haben wir vorhin ja auch in dem Lied gesungen. Das kam drin vor. Nur durch eine geheilte Beziehung habe ich eine Ahnung von dem, was Ewigkeit heißt. Nämlich, dass Gott mitten unter uns ist, dass er verändert, dass er umprägt, dass er verwandelt, dass er das irdische Vergängliche in das ewige Unvergängliche hineinprägt. Aber immer in Beziehungen, nie beziehungslos. Und das hängt damit zusammen, dass durch die Sünde Beziehung zerbrochen ist. Ich hatte das am Mittwoch am Buß- und Bettag auch schon dabei. Das ist ein kleines Bild von Ganzheit. Und so ist es zerbrochen. Das ist genau das Bild für Sünde. Durch die Sünde zerbrach die Beziehung zu Gott. Durch die Sünde zerbrach die Beziehung zum Mitmenschen und zu mir. Und durch die Sünde zerbrach auch die Beziehung zu den Tieren und zu den Pflanzen. Und damit war die Ewigkeit aus dem Blickfeld der Menschen entschwunden. Adam und Eva waren nur noch auf den Garten Eden und dann auf das, was außerhalb des Gartens auf sie gewartet hat. Für sie hat die Ewigkeit in diesem Punkt keine Rolle mehr gespielt, weil die Beziehung zerbrochen war. Und deswegen fängt Gott, wenn er uns dieses Thema Ewigkeit wichtig macht, ins Herz hineingießt, fängt er damit an, indem er Beziehungen heilt, Beziehungen wiederherstellt. Also gleichsam hier durch so einen Tesafilm, das haben wir dann am Mittwoch gemacht, das wieder ein bisschen zusammenklebt. Der Bruch ist schon noch zu merken, aber es ist ein Stück weit geheilt. Und in unserem Bibelabschnitt aus Jesaja 65 ist die Heilung von allen drei dieser Beziehungen beschrieben. Zum einen, die Beziehung zu Gott ist geheilt. Das ist hier in diesem einen Vers zu sehen, etwa so am Ende, die viertletzte Zeile: Es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Das ist Ausdruck einer geheilten Beziehung zum lebendigen Gott. Wenn er diese Zusage geben kann, bevor ich noch mit dem Gebet anfange, da antwortet er schon. Das heißt, er weiß ja, was in meinem Herzen ist. Er weiß das, was mich beschäftigt, was mich bewegt, was ich ihm sagen möchte. Und noch bevor ich es ihm sage, kommt schon die Antwort. Das ist wunderbar. Ausdruck einer gereinigten, innerlich erneuerten Beziehung von Gott zu mir in dieser Zusage. Denn bevor das kommt, gilt ja noch diese Zusage: Wer anklopft, dem wird aufgetan. Also ich muss erst anklopfen und dann öffnet Gott. Und jetzt sagt er, schon bevor ich anklopfe, wird die Türe geöffnet. Gott ist alles in allem. Gott hat die Initiative. Und ich bin der Beschenkte, der einfach sieht und dasteht und staunt, dass Gott schon, bevor ich überhaupt anfange, mit seiner Souveränität vorhanden ist. Geheilte Beziehung zum lebendigen Gott. Geheilte Beziehung zu Menschen. Die zweite Beziehung, die durch die Sünde zerbrochen ist. Als Knabe gilt, wer als 100-Jähriger stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Soll keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Dieses Miteinander in dieser Weise, dass wir so von einer so großen Intensität geprägt, dass die Jahreszahlen in diesem Fall keine Rolle mehr spielen. Ich denke, heute sind wir immer noch in einer Zeit, wo der Sinn des Lebens oder die Würde eines Lebens sehr stark von Zahlen abhängig ist. Wenn einer nur wenige Jahre lebt, dann war sein Leben scheinbar umsonst. Wenn einer viele Jahre lebt, dann war es anders. Das wird dort eine andere Dimension haben. Es kommt nicht mehr auf die Jahreszahlen an, also nicht mehr auf das Numerische. Auch die Geburtstage, die ja heute noch eine große Rolle spielen, die haben da nicht mehr diese Bedeutung. Wichtiger ist, dass die Beziehungen funktionieren. Dass alte Menschen mit Jungen gemeinsam diesem Gott dienen. Und dass dann diese Häuser, die da noch gebaut werden und bewohnt werden, dass die ein Miteinander der Generationen zum Ausdruck bringen. Dass hier nicht gefragt wird, ob einer 15 oder 25 oder 85 ist, sondern dass sich diese Menschen darauf freuen, auf dieses Miteinander in den gebauten Häusern. Dass Räume als Segensräume erfahren werden. Und nicht mehr nur als Räume, wo ich einen Tag nach dem anderen quasi numerisch von meinem Leben ablebe. Das ist ein völlig anderer Ansatz von Raumgestaltung. Und dass auch die Arbeit da einen anderen Stellenwert hat. Dass die Arbeit auch da nicht mehr numerisch bewertet wird nach dem Motto, heute habe ich 8 Stunden gearbeitet oder 9 Stunden oder 10 Stunden und es war anstrengend. Dass man zwischendrin immer auf die Uhr schaut und überlegt, ist jetzt, wie viele Stunden habe ich noch bis zum Arbeitsschluss, bis zum Feierabend? Das ist ja dieses numerische Verständnis von Arbeit. Dass da ein ganz anderes Verständnis von Arbeit vorhanden ist hier. Dass Arbeit etwas mit Dienst an Gott und aus der Fülle Gottes zu tun hat. Und dass auch in meiner Arbeit dieser lebendige Gott präsent ist. Dass die Zeit gar keine Rolle mehr spielt. So wie Jakob 14 Jahre lang für seine Frauen gedient hat und es heißt, die Zeit verging wie im Flug. Das ist das, was hier gemeint ist. Ein Angeld auf Ewigkeit ist, wenn die Zeit so gefüllt ist, dass ich gar nicht mehr auf die Uhr schaue. Weil das für mich völlig nebensächlich geworden ist, wie lange diese Zeit dauert. Wichtig ist, dass die Fülle Gottes in dieser Zeit für mich erfahrbar ist. Und die dritte Dimension, die geheilt wird, ist die Beziehung zu Tieren. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Wir können nach Hellerbrunn gehen und mal schauen, wie das jetzt momentan noch aussieht. Jedes dieser Tiere muss in einem eigenen Gehege sein, sonst gäbe es Mord und Totschlag im Tierreich. Auch die Beziehung zu den Tieren, von Menschen zu Tieren und die Beziehung der Tiere untereinander ist durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen worden. Und auch das wird geheilt werden. Da wird ein Miteinander in dieser Tierwelt erfahrbar sein, von dem können wir vielleicht gerade momentan noch träumen. Aber es wird Wirklichkeit werden, weil es Gott in seinem Wort zusagt. Und als letzter Gedanke, jetzt muss ich vielleicht manche enttäuschen. Das, was Jesaja 65 hier schreibt, gilt nach meiner Überzeugung nicht für uns. Tut mir leid. Jetzt habe ich vielleicht scheinbar den Mund wässrig gemacht, habe so das in allen wunderbaren Farben geschildert, aber meiner Überzeugung nach gilt das für das Volk Israel, an die Jesaja auch diese Worte geschrieben hat. Das ist die Beschreibung des messianischen Friedensreiches. So irgendwo am Ende der Zeiten, angesiedelt so im Umfeld der Wiederkunft Jesu Christi. Da wird es ein Friedensreich auf dieser Erde geben, in dem das Volk Israel eine ganz besondere Bedeutung hat. In dem es ein Segen ist, für die Heidenvölker. Heidenvölker sind alle Völker außerhalb des jüdischen Volkes. Und die werden das dann erfahren. Aber falls jetzt jemand traurig ist, lasst uns doch einfach mitfreuen, dass Gott den Juden diese wunderbare Zusage gegeben hat. Die haben schon so viel Leid im Laufe ihrer Geschichte erleiden müssen, sind schon so oft vertrieben worden, versklavt worden, getötet worden, nur weil sie das auserwählte Volk Gottes sind, wozu sie ja selber gar nichts können. Die haben sich das ja noch nicht mal ausgesucht. Es war ja Gottes Gnadenwahl. Und Gottes Gnadenwahl hat dieses Volk so in die Zerstörung hineingeführt. Dass es doch wunderbar ist, dass sie wenigstens in diesem Punkt eine wunderbare Zukunft von Gott verheißen bekommen haben. Und sie wird in Erfüllung gehen. Und wir werden ein bisschen, wir ahnen jetzt schon ein bisschen, was von dem, wie Gott das wirklich macht. Dass auch mitten unter uns momentan schon Dinge passieren, die kann ich nur als Wunder benennen. Nur ein kleines Beispiel, ist ja schon mal mehrfach darauf hingewiesen worden, vor 3 Wochen war dieser Gemeinde-Israel-Kongress in Berlin. Es waren Christen da, etwa 1300, aber das ist gar nicht das Entscheidende, das ist schon wieder numerisch. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht ums Zählen. Sondern für mich war hier viel entscheidender, dass da orthodoxe Juden und messianische Juden auf einem Kongress gewesen sind, der von Christen veranstaltet worden ist. Ich weiß nicht, wie oft das in den letzten 2000 Jahren in der Kirchengeschichte in Deutschland überhaupt schon mal passiert ist. Dass hier Gott verbindet, dass Gott hier zusammenbindet, was geistlich gesehen zusammengehört. Dass orthodoxe Juden und messianische Juden gemeinsam da sind. Und gemeinsam beschenken sie Christen, die als Gäste zu diesem Kongress kommen. Das ist Heilsgeschichte. Das ist die Linie Gottes, die er vorgesehen hat. Dass hier Heilung stattfindet, auch innerhalb des jüdischen Körpers. Dass dann all diese Unterschiede, die sonst bisher immer so eine große Rolle gespielt haben, nun plötzlich nicht völlig verschwinden, aber ansatzweise nicht mehr diese Rolle spielen. Das ist wunderbar. Das ist ein Grund, diesen lebendigen Gott zu loben. Und allein aus dem Grund, nur aus dem Grund, hat sich das gelohnt, dahin zu fahren für mich. Um das mal live zu erleben. Was das heißt, dass Gott Heilsgeschichte schreibt, dass er sein Volk Israel zusammenbindet. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren fast. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es noch weitergeht. Das ist nicht das Ende des Wirkens Gottes. Wir kommen auch noch dran, jetzt aber im positiven Sinn. Deswegen da wirklich noch ein Vers aus Offenbarung 22. Die weitere Erfüllung, es ist Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihm Frucht. Die Blätter der Bäume dienen zur Heilung. Und dann ist jetzt interessant, was jetzt hier steht. Dienen zur Heilung nicht seines Volkes, sondern der Völker. Hebräischen Goyim, die Mehrzahl. Hier geht es eben nicht mehr um das Volk Israel in Offenbarung 22. In Jesaja 65 schon, meiner Ansicht nach, in Offenbarung 22, da kommen wir als Heidenvölker dazu, in dieses neue Jerusalem, in dem das Volk Israel ja bereits als erstgeborenes Volk Gottes bereits Platz genommen hat. Aber es ist noch ganz viel Platz für uns da. Wir brauchen da nicht neidisch zu werden. Wir können uns von ganzem Herzen mitfreuen, dass das Volk Israel als erstes Volk langsam wieder seine Bestimmung einnimmt, die Gott in seinem Wort vorgesehen hat, auch im Blick auf die Ewigkeit. Und weil das geschieht, dürfen wir wissen, dass wir damit hineingenommen sind. Und wenn Gott an seinem erstgeborenen Volk schon so wunderbar verändernd, heilend wirkt, dann werden wir das auch segensreich als Christen aus den Nationen erfahren. Denn wir werden durch Israel gesegnet werden. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Lass uns noch einen Augenblick der Stille halten und dann das zweite angeschlagene Lied aus unserem Gesangbuch singen.